Guten Morgen. Wie heißt es so schön hier im Saal und zu Hause an den Bildschirmen, hieß es früher dann, ja? Herzlich willkommen zum Gottesdienst heute Morgen. Die Reihen sind ein bisschen gelichtet. Urlaub schlägt durch. Urlaub sieht man, dass einige im Urlaub sind. Ja, ich weiß nicht, ob es am Alter liegt, ob vielleicht kennt ihr das auch. Aber gefühlt geht so die Zeit viel schneller vorbei als früher. Denn ja, wenn ich heute so, da ich nicht mehr berufstätig bin, bin ich relativ häufig unterwegs, so ein bisschen an der Natur, laufe immer so ein bisschen meine Tour oder habe meine Touren, die ich so gern laufe. Und so gefühlt war da vorgestern, war noch nichts angepflanzt. Gestern standen die Pflanzen im schönsten Wuchs, ja. Und heute sind die Felder schon wieder gefühlt, schon wieder abgeerntet, beziehungsweise schon wieder bereit für die nächste Aussaat. Ich weiß nicht, wie gut oder wie schlecht die Ernte dieses Jahr ausfällt. Keine Ahnung. Ich glaube, es ist auch regional unterschiedlich. Im Süden von Baden-Württemberg hat es wohl mehr geregnet wie bei uns hier. Aber ich denke, es trägt wieder dazu bei, dass wir nicht hungern müssen. In unserem Land sowieso dann ja, aber auch die Erträge der Felder sind, glaube ich, ausreichend, damit wir hier in unserem Land nicht hungern müssen. Wir brauchen die Früchte des Feldes für unser Überleben, für unser irdisches Leben, für unseren Leib. Aber in der Bibel heißt es ja auch, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern aus jedem Wort, das aus dem Munde Gottes kommt. Und dieses Wort wiederum erzeugt eine andere Frucht, eine, ja, die unvergänglich ist und die in das neue Leben hineinreicht und die Frucht, die eines Tages auch geerntet werden wird. Das Thema Fruchtbringen, der Andreas hat das so ein bisschen schon angedeutet, hat auch viel mit dem Boden zu tun. Aber das Thema Fruchtbringen ist ein ganz zentrales Thema in der Bibel. In vielen Stellen sagt Jesus, greift Jesus darauf zurück. Ein ganz bekannter Vers, Johannes 15, Vers 5, der so ein Schlüsselvers ist, wo er sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt, wird viel Frucht bringen. Wer in mir bleibt, wird viel Frucht bringen. Ich habe heute das Thema ein bisschen gewählt, aber nicht anhand dieser Bibelstelle, sondern ich wollte euch ein bisschen längeren Text vorlesen. Er steht in Markus 4, Vers 1 bis 20, ein nicht ganz unbekanntes Gleichnis. Das Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld. Ich lese mal den Text, ich schmeiße hinten rein, ja. Ich lese aus der Neue Evangelistischen Übersetzung. Markus 4, Vers 1 bis 20, überschrieben hier das Geheimnis vom Reich Gottes. Wieder einmal war Jesus am See und lehrte. Diesmal hatten sich so viele Menschen um ihn versammelt, dass er sich in ein Boot setzen musste, um vom See aus zur Menge am Ufer sprechen zu können. Er redete lange und erklärte vieles in Gleichnissen. Unter anderem sagte er, hört zu. Ein Bauer ging auf den Acker, um zu säen. Beim Ausstreuen fiel ein Teil der Körner auf den Weg. Da kamen die Vögel und pickten sie auf. Ein anderer Teil fiel auf felsigen Boden, der nur von einer dünnen Erdschicht bedeckt war. Weil die Wurzeln nicht tief in den Boden dringen konnten, ging die Saat zwar bald auf, als dann aber die Sonne höher stieg, wurde sie versenkt und vertrocknete, weil sie keine tiefer gehenden Wurzeln hatte. Wieder ein anderer Teil fiel unter Disteln, die Saat bald überwucherten und erstickten, sodass sie keine Frucht brachte. Ein anderer Teil schließlich fiel auf guten Boden. Die Saat ging auf, wuchs und brachte Frucht, 30, 60 oder sogar 100-fach. Jesus schloss, wer Ohren hat und hören kann, der höre zu. Als die 12 und die anderen Jünger wieder mit Jesus allein waren, fragten sie ihn nach dem Sinn der Gleichnisse. Er sagte ihnen, euch hat Gott das Geheimnis seines Reiches anvertraut. Den Außenstehenden wird alles nur in Gleichnissen gegeben, damit sie hinsehen und doch nichts erkennen, damit sie zuhören und trotzdem nichts verstehen, damit sie nicht etwa umkehren und ihnen vergeben wird. Dann fuhr er fort, ihr versteht das Gleichnis nicht? Wie wollt ihr dann die anderen alle verstehen? Der Bauer mit dem Saatgut sät das Wort. Das, was auf den Weg gefallen ist, meint Menschen, die Gottes Botschaft hören. Aber dann kommt gleich der Satan und nimmt ihnen das gesäte Wort wieder weg. Das, was auf den felsigen Boden fiel, meint Menschen, die das Wort hörten und es gleich freudig aufnehmen. Doch weil sie unbeständig sind, kann es bei ihnen keine Wurzeln schlagen. Wenn sie wegen der Botschaft in Schwierigkeiten geraten oder gar verfolgt werden, wenden sie sich gleich wieder ab. Andere Menschen entsprechen der Saat, die unter die Disteln fällt. Sie haben die Botschaft gehört. Doch dann gewinnen die Sorgen ihres Alltags, die Verlockungen des Reichtums und andere Begierden die Oberhand und ersticken das Wort. Es bleibt ohne Frucht. Die Menschen schließlich, die dem guten Boden gleichen, hören die Botschaft, nehmen sie auf und bringen Frucht 30, 60 und 100-fach. Bis hierher der Text. Die Popularität von Jesus ist zu diesem Zeitpunkt, so wie es die Bibel hier beschreibt oder sagt, recht groß. Viele Menschen folgen ihm nach, wollen ihn reden hören, wollen seine Botschaft hören, wollen seine Lehren hören. Und um sie verständlicher zu machen, packt Jesus diese in Gleichnisse. Da heißt es zum Beispiel am Ende dieses Kapitels, Jesus gebrauchte viele solcher Gleichnisse, um den Menschen die Botschaft Gottes verständlich zu machen. Er verwendete immer Gleichnisse, wenn er zu den Leuten sprach. Aber seinen Jüngern erklärte er alles, wenn er mit ihnen allein war. Gleichnisse sollen etwas verständlich darstellen. Und trotzdem, das ist so eine Sache mit diesen Gleichnissen. Wie gesagt, einerseits vermittelt Jesus seine Botschaft dadurch mit verständlichen Bildern aus dem Alltag der Menschen seiner Zeit, seiner Zuhörer. Andererseits, das was wir auch gerade gelesen haben, verschleiern seine Gleichnisse auch das Gesagte und bleiben deswegen teilweise auch unverständlich. Und deshalb braucht es eine Erklärung der Bedeutung, die er hier zum Beispiel seinen Jüngern gibt. Wir haben das gerade gelesen. Euch hat Gott das Geheimnis seines Reiches anvertraut. Den Außenstehenden wird alles nur in Gleichnissen gegeben, damit sie hinsehen und doch nichts erkennen, damit sie zuhören und trotzdem nichts verstehen, damit sie nicht etwa umkehren und ihnen vergeben wird. Einerseits verständlich, einerseits verschleiernd, eigentlich ein Widerspruch in sich, gell? Da erklärt mir jemand was und ich verstehe es nicht, was er meint. Manchmal liegt es an dem, der was erklärt. Wenn der Schüler nichts kapiert, dann ist es ja immer der Lehrer, der schuld ist. Ja? Oder wenn der Chef was erklärt und der Mitarbeiter versteht es nicht, ist immer der Chef verantwortlich. Er hat es falsch erklärt. Manchmal liegt es aber auch an einem selber, wenn man entweder nicht aufpasst, wenn man nicht hören will, oder weil es einfach meinen Horizont übersteigt. Soll es ja auch geben, dass es komplexe Dinge gibt in diesem Leben, das man nicht so einfach verstehen kann. Und nicht jeder hat den IQ von Albert Einstein. Aber dass der, welcher mir was weitergibt, gar nicht will, dass ich verstehe und damit verhindert, dass ich mein Leben ändere, das ist schon ungewöhnlich, oder? Ich glaube, der Schlüssel zum Verständnis von dieser Aussage Jesu hat viel damit zu tun, wie wir zu ihm steht, wie ich zu ihm stehe, wie du zu ihm stehst. Ich will es mal so sagen, vor der Belehrung kommt die Bekehrung. Vor der Belehrung kommt die Bekehrung. Außende sollen nicht verstehen, seine Jünger dagegen schon. Deswegen erklärt er es ihnen, was damit gemeint ist. Menschen, die zu ihm gehören, weil sie an ihn glauben und dadurch Kinder Gottes sind, öffnet der Geist Gottes die Augen für die Wahrheit der Botschaft Jesu. Paulus drückt es im Korintherbrief im 2. Kapitel folgendermaßen aus: Was kein Auge je gesehen und kein Ohr jemals gehört, was keinem Menschen je in den Sinn kam, das hält Gott für die bereit, die ihn lieben. Denn durch seinen Geist hat Gott uns dieses Geheimnis offenbart. Der Geist ergründet nämlich alles, auch das, was in den Tiefen Gottes verborgen ist. Nur durch den Geist Gottes kann man vieles verstehen in dieser Welt. Die zentrale Botschaft oder der zentrale Punkt von Jesu Botschaft ist Gottes neues Reich, das neue Königsreich. auch in diesem Gleichnis. Und wenn wir von Gleichnissen, wenn wir die Gleichnisse lesen in der Bibel, dann müssen wir uns immer vor Augen halten, zu wem er da redet, zu wem Jesus diese Gleichnisse redet und in welchem Kontext seine Reden stehen. Jesus war Jude und redete zu den Menschen seiner Zeit, seines Volkes, seines Kulturkreises. Und die Juden warteten auf die Aufrichtung der sichtbaren Herrschaft Gottes in dieser Welt, in welchem sie als jüdisches Volk, als auserwähltes Volk eine zentrale Rolle spielen sollten. In ihrer Vorstellungswelt sollte die Errichtung dieses Reiches als ein politisches, soziales oder militärisches Ereignis vonstatten gehen. Und dieser Vorstellung macht Jesus durch seine Botschaft ein Ende. Und das ist sicher auch mit ein Grund, ein ganz entscheidender Grund, für den Hass der Juden, die letzten Endes dazu geführt hat, diesen Jesus, diesen Störenfried zu beseitigen. Er verkündet was anderes, als wir wollen. Das Reich Gottes ist kein weltliches Reich unter der Leitung der jüdischen Elite, sondern setzt an der Wurzel, an dem Herzen des Menschen und an der Beziehung eines Menschen zu Gott. Und bevor diese Beziehung nicht heil ist, kann dieses Reich nicht anbrechen. Und nur Menschen, deren Beziehung zu Gott geheilt ist, können Teil dieses neuen Reiches werden. Und dieses Heilwerden, das braucht Zeit. Braucht Zeit zu wachsen, zum einen, was das allumspannende Reich Gottes betrifft, zum anderen aber auch bei jedem einzelnen Menschen. Es braucht Zeit, es braucht Geduld und es braucht Vertrauen. Das Reich Gottes beginnt bescheiden, unscheinbar, oftmals im Verborgenen, aber wächst unaufhaltsam. Und in Jesus Christus, dem Sohn Gottes, ist der Grundstein dafür gelegt. Er ist der Schlüssel, er ist der Weg, er ist die Wahrheit. Er ist der Anfang und das Ende dieses Reiches. Er ist der Schlüssel, er ist die Tür zum Reich Gottes. Und jeder, der ihm nachfolgt, der an ihn glaubt, ist heute schon Teil davon, hat sowas wie die Eintrittskarte in dieses Reich schon in der Hand. Das Reich Gottes ist kein Staat im herkömmlichen Sinne, sondern besteht aus neugeborenen Menschen, aus wiedergeborenen Menschen, wie wir sagen. Menschen, die durch Glauben an das Opfer Jesu mit Gott versöhnt sind. Nur mit Gott versöhnte Menschen kommen in dieses Reich. Schauen wir mal in das Gleichnis. Ich lasse mal die ersten Verse jetzt mal weg und gehe mal auf die Verse rein, wo Jesus das erklärt. Da heißt es in Vers 14 ganz einfach, der Bauer mit dem Saatgut sät das Wort. Der Bauer mit dem Saatgut sät das Wort. Vor dem Ernten kommt die Arbeit. Das wissen alle, die irgendwo landwirtschaftlich, gärtnerisch tätig sind. Und die erste Arbeit nach Boden bereiten, kommen wir nachher noch drauf, heißt säen, aussäen. Und es braucht jemanden, der diese Arbeit verrichtet, dieses Säen. Wenn der Bauer nichts aussät, kann nichts wachsen, und wenn nichts wächst, kann man nichts ernten. Das ist eigentlich eine ganz einfache Logik. Jesus führt die Aufgabe des Bauern nicht groß aus. Letztlich sagt er nur, dass der Bauer sät. Zum einen ist er selber der Bauer, der den Samen für das neue Reich gelegt hat. Zum anderen dürfen wir mit Sicherheit auch diese Arbeit oder diese Aktivität seinen Nachfolgern zuschreiben. Es ist letztlich der eigentliche Grund, warum wir als Christen noch in dieser Welt sind. Das führt Jesus sehr schön in dem hohen priesterlichen Gebet in Johannes 17 aus. Ein Vers davon heißt es, Vers 18, so wie du mich in die Welt gesandt hast, habe auch ich sie in die Welt gesandt. Die Jünger. In die Welt gesandt, die gute Botschaft von Jesus Christus in Wort und Tat zu verkünden, seine Liebe weiterzugeben, das ist Säen, das ist die eigentliche Aufgabe von uns Christen. Jeder mit seiner Begabung an seinem Platz. Wir sind mittlerweile sehr viel mit uns selber beschäftigt, unserem eigenen Glaubensleben und der Bewahrung und Vermehrung unseres eigenen Wohlstands. Der Bauer sät einfach aus und dabei achtet er wenig, wo er den Samen überall hinstreut. Wer einen Garten hat und den anlegt, der achtet doch sehr wohl darauf, wo er seinen Samen hinstreut. Die sind ja teuer, die Sachen denn, ja? Ich meine, im Garten ist es anders als auf dem Acker, auf dem Feld, da sind mehrere Da findet man immer wieder Körner auf dem Weg. Aber man will ja, wenn man sät, eine gute Ernte erzielen und dass das möglichst viel Samen aufgeht. Der Bauer in dem Gleichnis streut einfach großzügig aus. Man könnte jetzt sagen, der guckt gar nicht, wo der Samen hinfällt. Ich will da jetzt nicht zu viel hineininterpretieren. Jesus lässt das auch offen. Aber vielleicht müssen wir auch mal darüber nachdenken, wo und wie wir diesen Samen, wo und wie wir Gottes Botschaft ausstreuen. Ich glaube nicht, dass es gemeint ist, dass wir das nur sonntags in der eigenen Gemeinde, in der Predigt tun sollten oder unsere Aktivitäten auf unser Gemeindeumfeld beschränken. Samen ausstreuen, wie in dem Gleichnis, großzügig, nicht so sehr darauf achten, wo und wer und was, wo wir ausstreuen. Der Bauer mit dem Saatgut sät das Wort. Das ist ganz einfach. Aber unser Part ist es, das Wort säen. Und der Same, das ist die Weitergabe des Evangeliums. Das ist das Evangelium. Das gute Wort von Jesus Christus. Die gute Botschaft von Jesus Christus. Es ist das Wort vom Kreuz, welches dem Menschen, der daran glaubt, die Tür in die Ewigkeit in der Gemeinschaft mit dem Vater, mit dem himmlischen Vater, der die Tür in das neue Gottesreich hinein öffnet. Eine Ewigkeit ohne Trauer und Schmerz, eine Ewigkeit ohne Krankheit und Tod, ohne Einsamkeit, ohne den ständigen Kampf ums Dasein, ohne Gier und Jagd nach mehr, 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 mehr Sicherheit, mehr Reichtum, mehr Macht, mehr Bedeutung, mehr Wohlstand. Ist das keine gute, ist das nicht eine schöne, soll ich das sagen, verlockende Sache? Dass das alles dann mal keine Rolle mehr spielt in Gottes Reich? Doch Jesus Christus ist dieses Reich schon angebrochen und wächst seiner Vollendung und endgültigen Aufrichtung entgegen. Seine Nachfolger, die Christen, sind nichts anderes als die Multiplikatoren, nennt man das heute, glaube ich, oder Werkzeuge, die im Kleinen in ihrem Umfeld diesen Samen weiter ausstreuen, damit noch viele Menschen dazukommen können und Teil dieses Reiches Gottes werden können. Und dass dieses Reich auch real aufgerichtet wird. Jesus hat uns das gute Wort, den guten Samen anvertraut. Es ist unsere Aufgabe, diesen guten Samen nicht in unserer Tasche zu behalten oder nur unter unsergleichen auszustreuen, sondern großzügig wie der Bauer im Gleichnis auszustreuen, in Wort und in der Tat, indem wir unseren Glauben auch leben. Nochmals, säen ist mehr als Bibelworte zu verteilen. Säen heißt den Glauben leben, heißt Menschen lieben, wie Jesus es getan hat, und danach zu trachten, dass auch Menschen zum Reich Gottes gehören dürfen eines Tages. Und da sind wir alle sehr unterschiedlich begabt und ausgestattet von Gott. Viele von euch haben einen Garten. Und viele von euch haben dann, oder jeder, der einen Garten hat, hat wahrscheinlich schon mal was gesät. Und man wartet dann gespannt, was daraus wird. Und in der Regel ernten wir das, was wir säen. Also wenn wir Karotten säen, dann können wir nicht erwarten, dass da Tomaten rauswachsen oder anderes. Wir ernten, was wir säen. Es gibt guten Samen und es gibt schlechten Samen. Im übertragenen Sinn wird viel schlechter Same in dieser Welt ausgestreut. Satan ist eifrig dabei, solchen unter die Menschen zu bringen, um sie gegen Gott und seine Gebote aufzubringen. Wie viel davon treibt in unserem Leben schon seine Früchte, in meinem, in deinem Leben? Wie verführt oder wie vergiftet sind wir schon? Wie viel von diesem schlechten Samen keimt schon im Verborgenen oder ist vielleicht schon aufgegangen? Das ist eine Frage, die wir uns alle stellen müssen, weil wir leben in einer gefallenen Welt, mitten in dieser Welt mit all seinen Verführungen und sind nicht automatisch immun dagegen. Was uns davor helfen kann oder bewahren kann, ist die Nähe zu Jesus. Ich meine, nicht das Einzigste. Ja, der Bauer hat gesät die Saat und jetzt kommt der Boden. Andreas hat uns vorher schon ein bisschen was über den Boden in der Marsch erzählt. Ich bin kein Fachmann, was das betrifft. Aber wenn guter Same ausgestreut wird, wenn die gute Botschaft von Christus weitergegeben wird, da kann das Reich zur Vollendung hin wachsen. Und wenn Jesus wiederkommt, um seine Herrschaft für alle sichtbar aufzurichten, dann wird geerntet. Aber der beste Samen nützt nichts, wenn er auf einen schlechten Boden fällt. Auf einen Boden, der das Wachstum behindert oder sogar verhindert. Und mit Boden meint Jesus hier das menschliche Herz. Er ist in diese Welt gekommen, um für uns und mit uns das neue Reich Gottes aufzurichten. Und dieses beginnt in dem ganz persönlichen Heilwerden. Heilwerden unserer Beziehung oder der Beziehung eines Menschen zu seinem Schöpfer. Diese Beziehung ist durch den Sündenfall und die darauf folgenden vielfältigen schlechte Saat, die ausgestreut wird, reich und reichlich Frucht getragen hat, zerstört, beeinträchtigt, kaputt. Der Boden selber oder das Herz an sich produziert keine Frucht. Es ist der Same, der alle erforderlichen Informationen in sich trägt, um zu einer fruchttragenden Pflanze aufzuwachsen und Frucht zu bringen und Früchte zu bringen, die dann geerntet werden können. Aber der Boden und auch die Rahmenbedingungen natürlich drumherum, aber der Boden selber hat großen Einfluss darauf, wie die Ernte ausfällt. In unserem Gleichnis beschreibt Jesus ja vier unterschiedliche Bodentypen oder Herzenshaltungen, welche das Wachstum auf unterschiedliche Weise beeinflussen oder verhindern. Ich habe die ja gelesen. Ich habe mir mal so gedacht, wenn wir da uns einschätzen müssten, zu welchem Bodentyp würden wir uns zählen? Also am liebsten doch zu dem letzten, der 30, 60, 90-fach Frucht bringt. Aber ist das wirklich so? Müssen wir mal Jesus fragen, was er meint, wie mein Boden aussieht, wie dein Boden aussieht. Denn ja, wie viel Frucht tragen wir? Zu welchem Boden zählen wir uns? In Vers 15 heißt es, das, was auf den Weg gefallen ist, meint Menschen, die Gottes Botschaft hören. Aber dann kommt gleich der Satan und nimmt ihnen das gesäte Wort wieder weg. Wenn der Bauer nicht darauf achtet, wo die Saat hinfällt, warum der nicht darauf achtet, wo die Saat hinfällt, sei mal dahingestellt. Klar ist, dass auf einem stark verdichteten Boden, zum Beispiel auf dem Weg, die Saat nicht groß aufgehen kann. Es mag vielfältige Gründe geben, warum eines Menschen Herz so verschlossen ist wie der Weg hier. Ist es Erziehung? Ist es seine persönliche Geschichte? Ist es Familienumfeld? Ist es Unwissenheit? Ist es Desinteresse? Vielleicht auch Enttäuschung über Gott, über Menschen, über Christen, die mich enttäuscht haben? Es gibt viele Gründe. Letztlich sind all diese Dinge aber Mittel zum Zweck für Satan, der nicht will, dass Menschen Teil von Gottes neuem Reich werden. Jesus nennt hier das Kind auch beim Namen. Er scheut sich nicht, all das Böse in dieser Welt auf das Wirken Satans zurückzuführen. Und seine Mittel, diesen guten Samen, der ausgestreut wurde, wieder wegzunehmen, sind vielfältig. Es gibt da ein ganz, ganz kleines Büchlein, und für der eine oder andere kennt den Schriftsteller C.S. Lewis. Das heißt Dienstanweisungen an einen Unterteufel. Ein ganz kleines Büchlein, ich habe das schon ein paar Mal gelesen, kann ich nur empfehlen. Darin beschreibt er so in einer fiktiven Geschichte die Mittel des Teufels, Menschen vom Glauben abzuhalten, beziehungsweise wieder wegzuführen. Denn ja. Und ein paar Zeilen möchte ich euch da vorlesen, das ganze Buch ist viel zu viel. Da geht es darum, ein Mann liest irgendwas und kommen ihm Gedanken hoch, was den Glauben betreffend, Gott betreffend, Jesus betreffend. Also er wird interessiert, er fängt an, sich zu interessieren. Und dann greift das jetzt ein, dieser Text. Ja. Das beschreibt es der praktisch, wie er denn daran hindert, weiterzudenken. Ich klammerte mich sofort an die Stelle meines Mannes, die ich in meiner Gewalt wusste. Ich brachte ihn auf den Gedanken, dass es eigentlich Zeit wäre, an das Essen zu denken. Dann sagte ich ihm, dass die Sache viel zu wichtig ist, um es noch am Ende eines Vormittags in Angriff zu nehmen. Da hellte sich das Gesicht des Patienten sichtlich auf, und bis ich beigefügt hatte, es wäre viel besser, nach dem Mittagessen mit erfrischtem Geist auf die Sache zurückzukommen, war er schon halbwegs bei der Tür. Hatte ich ihn erst einmal auf der Straße, so war die Schlacht gewonnen. Ich zeigte ihm einen Zeitungsjungen, der das Mittagsblatt ausrief, und den eben vorüberfahrenden Autobus Nummer 73. Ehe er noch den letzten Tritt der Treppe erreicht hatte, hatte ich ihm die feste Überzeugung eingeprägt, dass was für wunderliche Gedanken auch immer durch eines Menschen Hirn gehen mögen, wenn er so weltabgeschieden bei seinen Büchern sitzt, schon eine gesunde Dosis wirklichen Lebens genügt. Ablenkung mit banalen Dingen, die Leute abhalten vom Nachdenken, dass da was entsteht. Der Satan, die Vögel, die den Samen wieder aufpicken, bevor er noch aufgeht. Ein probates Mittel, Menschen davon abzuhalten, Jesus nachzufolgen oder dass der Glauben Früchte trägt. Dann gibt es noch die Saat oder den Samen, der auf felsigen Boden fällt. Da heißt es in Vers 16 und 17, das, was auf den felsigen Boden fiel, meint Menschen, die das Wort hören und es gleich freudig aufnehmen. Doch weil sie unbeständig sind, kann es bei ihnen keine Wurzeln schlagen. Wenn sie wegen der Botschaft in Schwierigkeiten geraten oder gar verfolgt werden, wenden sie sich gleich wieder ab. Wir Menschen sind ja sehr, sehr unterschiedlich, oder nicht? Es gibt viele, viele Unterschiede, aber ich wollte mal auf einen Unterschied eingehen. Der eine reagiert sehr emotional, der andere muss erstmal alles durchdenken, bevor er zu einer Entscheidung kommt, ja, oder bevor er seine Reaktion auch zeigt. Diese Unterschiedlichkeit liegt in der Natur des Menschen. Da gibt es erstmal kein Falsch und kein Richtig. Manches ist auch kulturell bedingt. Den Deutschen sagt man, dass sie zum Lachen in den Keller gehen, ja, oder dass sie erstmal, dass sie ihre Emotionen im Griff haben wollen. Denn ja, bei Südländern ist es da ein bisschen eher anders. Und die Nordländer, die regen sich auf über die Südländer und die Südländer über die Nordländer. Wie gesagt, erstmal nicht falsch. Ich kann mich noch gut erinnern, es war 1983, wir waren gerade verlobt und dabei war das Leben zum Starnberger See, der eine oder andere kennt es ja von der Freizeit. Und da haben wir so mit dem Leiter dort ins Gespräch gekommen, war ja Amerikaner, über unterschiedliche Reaktionen auf Evangelisationen. Und er hat damals gesagt, das weiß ich noch wie heute, denn ja, wenn wir in den USA, in Amerika eine Evangelisation machen, dann kommen viele, viele Menschen vor, geben ja dieses Thema und übergeben ihr Leben Jesus, bekehren sich, ja. Aber nach 2 Monaten hat er gesagt, sind 3/4 schon wieder weg. Ja. In Deutschland hat er gesagt, denn ja, wenn sie eine Evangelisation machen, ist es eine recht zähe Sache. Denn ja. Da kommen vielleicht eine Handvoll Leute vor. Aber die Leute, die da vorkommen, die bleiben dabei. Ja. Kulturelle Unterschiede. Ich will jetzt nicht das pauschalieren, er hat mir das so erzählt. Und vielleicht stimmt es auch so in die Richtung, aber die kulturellen Unterschiede über Mentalitäten sind schon da. Und nicht alle Amerikaner sind wahrscheinlich auch so. Aber wir sollten uns davor hüten, uns gegenseitig den rechten Glauben abzusprechen, weil wir anders sind, weil wir nüchtern sind oder emotionaler sind oder zu emotional sind oder zu nüchtern. Aber wir sollten aufpassen, dass wir das Leben in der Nachfolge Jesu nicht verklären. Nachfolge ist kein Zuckerschlecken, ist kein paradiesischer Zustand. Wer Jesus nachfolgt, lebt noch nicht im Paradies. Dort sind alle Probleme beseitigt. Hier aber nicht. Hier heißt Christsein oft Kämpfe zu haben, die man als Nicht-Christ gar nicht hat. Und Jesus sagt nicht umsonst, wer mir nachfolgt, der nehme sein Kreuz auf sich. Als seine Nachfolger sind wir Teil von Gottes neuem Reich, leben aber noch im Reich Satans. Er kann uns zwar nicht mehr aus Gottes Hand reißen, aber er kann uns daran hindern, dass unser Leben Frucht bringt, indem weitere Menschen zu diesem Reich hinzukommen. Das kann er uns hindern. Und falsche Vorstellungen vom Glauben führen zu Enttäuschung und Enttäuschung führt nicht selten zu Abwendung. Vielleicht liegt es auch an unserer Wohlstandsgesellschaft, in der wir leben und aufgewachsen sind. Wir sind verwöhnt. Vielleicht auch eingelullt mit einer Lüge Satans, die sagt, ein Gott, der dich liebt, der kann das nicht, der lässt nichts Schweres in deinem Leben zu. Und das ist eine Lüge, das ist nicht wahr. Gott gebraucht das Schwere oftmals, um uns zu prägen. Wenn dann Schicksalsschläge kommen, ist die Gefahr groß, sich enttäuscht von diesem Gott wieder abzuwenden. Wenn die Sonne aufgeht, wie das in dem Gleichnis heißt. Dann geht's weiter. Dann gibt die Saat unter den Disteln. Andere Menschen entsprechen der Saat, die unter die Disteln fällt. Sie haben die Botschaft gehört. Doch dann gewinnen die Sorgen ihres Alltags, die Verlockungen des Reichtums und andere Begierden die Oberhand und ersticken das Wort. es bleibt ohne Frucht. Das erinnert ja an das andere Gleichnis, wo Jesus erzählt in Matthäus 13, wo er sagt, mit der Himmelsherrschaft verhält es sich wie mit einem Mann, der guten Samen auf seinen Acker säte. Eines Nachts, als alles schlief, kam sein Feind und säte Unkraut zwischen den Weizen und machte sich davon. Als die Saat aufging und Ähren ansetzte, kam das Unkraut zum Vorschein. Sorgen, Wohlstand, Begierden, das sind die Disteln und das Unkraut, welche das Wachstum im Glauben hindern, verhindern, behindern. Sodass dieses zum Erliegen kommt, beziehungsweise der Glaube zu einer bloßen Form erstarrt und damit keine Frucht mehr bringt. Das gute Wort Gottes, es spielt keine Rolle mehr. Es sagt nichts mehr. Und ihr Lieben, der Teufel kennt unsere Schwachstellen. Die Lebensbereiche, in denen wir am leichtesten zu verführen sind. Und da sind wir sehr unterschiedlich. Wenn Ereignisse eintreten, die uns aus unserem wohlbehüteten und sorglosen Leben herausreißen, wenn die Realität des Lebens sich nicht mehr deckt oder zu decken scheint mit dem, was wir das Wort Gottes nennen, dann kommt die Frage auf, ob ich diesem Gott, ob ich diesem Jesus Christus, seinem Wort immer noch vertrauen kann. Die Gefühle sind in solchen Situationen keine guten Ratgeber. Man muss sich entscheiden, oftmals gegen das Offensichtliche, gegen seine Neigungen. Man muss sich entscheiden, trotz allen Fragen und Zweifeln bei Jesus zu bleiben. So wie es Petrus zu ihm gesagt hat, Herr, zu wem sollten wir gehen? Du bist der, der ewiges Leben hat. Zu wem soll ich sonst gehen? In meine Fragen, in meiner Not. Und dabei braucht es Hilfe von anderen Menschen, vor allem aber auch das Vertrauen, dass unser Herr immer noch bei uns ist, auch und gerade dann, wenn wir ihn nicht sehen. Und das ist keine einfache Sache, das ist kein einfacher Kampf, aber wir sind in Gottes Hand, auch wenn wir meinen, wir fallen ins Bodenlose. Wir können nicht tiefer fallen als in seine Hände. Neben den Sorgen, die alles ersticken können, ist es natürlich auch unser Wohlstand, der eine große Gefahr ist, dass unser Wachstum zum Stillstand kommt. Wozu brauche ich noch Jesus? Ich habe doch alles. Und das, was ich nicht habe, werde ich mir auch noch besorgen. Ja? Krankenhäuser, Ärzte, Versicherungen, Geld, was weiß ich. Ich habe doch alles. Warum brauche ich noch Gott? Geld, Macht, Ansehen, materielle Güter, das Streben danach lässt uns auch leicht vergessen, dass all diese Dinge vergänglich sind. Sie können von heute auf morgen weg sein, sie bleiben nicht. Erfolg im Leben ist vergänglich, Frucht fürs Reich Gottes ist ewig. Und der Grund, warum wir noch hier sind als Christen, warum wir noch hier sind und hier leben, ist, dass wir Frucht bringen für das neue Reich Gottes, für das neue, was Gott schaffen will. Letztlich geht es darum, Jesus als Herrn über mein Leben zu akzeptieren und ihn nicht nur als frommes Beiwerk am Sonntagmorgen zu missbrauchen. Hört sich jetzt vielleicht hart an, aber Jesus will mehr. Ja, und dann kommen wir noch zum guten Boden. Die Menschen schließlich, die dem guten Boden gleichen, hören die Botschaft, nehmen sie auf und bringen Frucht. 30, 60, 100-fach. Eigentlich gibt es jetzt da gar nicht mehr viel zu sagen. Guter Boden bedingt alle, ist alles da, was man braucht zu einer guten Ernte. Das bereite für Jesus offene Herz, das ist der gute Boden, damit unser Leben Früchte bringt für das Reich Gottes. Dass der Ertrag dabei unterschiedlich ausfällt, 30, 60, 100-fach, das ist allein Gottes Sache. Und wir sollten uns darüber nicht so viele Gedanken machen. Es geht letzten Endes nur darum, zu erkennen, was mein Platz ist, was meine Aufgabe ist, wofür mich Jesus berufen hat. Mir ist da ein Kinderlied eingefallen, das singt man heute, glaube ich, nicht mehr, aber das wir früher in der Kinderstunde gesungen haben. Das heißt, Gott hat einen Plan für mich, Gott hat einen Plan für dich. Folgst du stets dem Deinen und ich folge dem Meinen, dann kann Großes noch geschehen. Also Gott hat für jeden von euch einen unterschiedlichen Plan, eine unterschiedliche Aufgabe. Kennt das Lied noch jemand? Die Älteren kennen es vielleicht noch, dann ja. Ja, und Jesu Plan folgen, das, was er will, das können wir nur, wenn wir ganz nahe bei ihm sind. Wie gesagt, diese Nähe zu ihm und die Bereitschaft, ihm unser ganzes Leben bestimmen zu lassen, egal was kommt, bei ihm zu bleiben, auch wenn schwere Zeiten kommen. Das ist der gute Boden, auf dem Frucht entstehen kann. Ich habe beim Eingangs den Vers gelesen, Johannes 15, Vers 5, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt reichlich Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr gar nichts tun. Könnt ihr gar nichts tun, was Früchte trägt in das neue, ewige Gottesreich. Ein paar Verse weiter im Kapitel, Johannes Kapitel 15, sagt Jesus, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Und warum habe ich euch erwählt? Damit ihr hingeht und Frucht bringt, die bleibt. Frucht bringen, die bleibt. Das ist der Auftrag. Darum hat Jesus uns erwählt. Wir sind von ihm erwählt, Frucht zu bringen. Dazu berufen, ihm nachzufolgen, ihn durch unser Leben zu ehren. Und jeder Christ, nenne ich es jetzt einfach mal, der heute Morgen hier sitzt, ist Frucht, ist aufgegangene Frucht eines Samens, den irgendein Mensch ausgestreut hat. Und jeder Christ, der heute Morgen hier sitzt, ist von Jesus auserwählt, hinzugehen und Frucht zu bringen, die bleibt, indem er Wort Gottes, indem er Zeugnis ist, indem er seine Liebe weitergibt, um damit auch da andere Menschen wieder dazustoßen können und Teil von Gottes neuem Reich werden können. Jesus zählt auf unseren Einsatz und Engagement. Das ist eine große, aber auch eine schöne Verantwortung, für die es keine perfekten Menschen braucht, keine perfekten Redner, keine nur liebevollen, barmherzigen Menschen, sondern die es uns braucht. Die Menschen, die Jesus von Herzen lieben. Das ist eigentlich die einzige Voraussetzung. Und wie schön ist es, bei der Erntezeit, wenn Jesus kommt, wenn er dann einmal das sagen kann, was er in dem Gleichnis von den anvertrauten Talenten zu zweien der Knechten sagt. Recht so, du guter und treuer Knecht, über weniges warst du treu. Über vieles werde ich dich setzen. Geh hin, geh hinein zur Freude deines Herrn. Das wünsche ich uns, das wünsche ich alles, dass Jesus das eines Tages zu uns sagen kann, wenn er kommt und die Ernte einfährt. Amen. Lasst uns noch gemeinsam beten. Wir können aufstehen, denke ich. Ja, Herr Jesus Christus, wir wollen dir danken, dass du heute Morgen jetzt hier bist, dass du jeden Einzelnen von uns hier kennst, dass du im Grunde jeden auserwählt hast, um hinzugehen und Frucht zu bringen. Ja, Herr, das ist ein großes Vorrecht und es ist aber auch eine große Verantwortung, mitzubauen in deinem neuen Reich. Und wir wollen das tun, Herr. Wir wollen da bitten, dass du uns ausrüstest. Wir wollen bitten, dass du uns zeigst, wo der Boden ist, Herr, den wir beackern sollen, wo wie und wo wir den Samen in welcher Form auch ausstreuen sollen. Ja, du weißt, dass wir oft weit weg sind von dir und dass wir Dinge ausstreuen, die vielleicht gar keine Frucht bringen. Ich bitte dich darum Vergebung. Vergebung für mich, für uns alle, die wir da versagt haben oder ja, versagt haben. Du weißt, dass wir schwach sind, dass wir oftmals wie ein offenes Scheunentor sind für die Angriffe Satans, wenn wir uns von dir weg entfernt haben. Der letzten Endes nur will, dass keine Frucht entsteht, die in die Ewigkeit trägt, ja, dass Menschen Friede und Heil werden in dir. Ja, Herr, wir möchten dich auch bitten, dass du uns Kraft gibst, festzuhalten, wenn wir angegriffen werden, wenn der Satan unsere Schwachstellen kennt und darauf eingeht und darauf abzielt, uns lahmzulegen. Wir bitten einfach um deine Hilfe und deine Bewahrung und deine Stärkung, die immer wieder, dass du uns auch aufhilfst, wenn wir fallen, Herr, damit wir nicht liegen bleiben, so wie der Same, der unter die Dornen fällt, dass wir nicht keine Frucht mehr tragen bringen. Wir möchten dich bitten einfach, dass du uns hilfst, dass wir unser Leben zu deiner Ehre leben können, dass wir zu deiner Ehre und zum Segen unserer Mitmenschen Frucht tragen können. Dazu sind wir hier und dazu sind wir zu schwach, aber dazu brauchen wir deine Kraft und deine Nähe. Hab du Dank, Herr, dass du jeden von uns, egal wie groß, stark, klug er ist, dafür gebrauchen kannst. Danke, Herr. Amen.